Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns ausgewählt haben. Und allen, die heute zum ersten Mal bei uns sind, natürlich ein ganz besonderes Willkommen. Wir machen heute wieder einen XXL-Talk. Sie sind es ja gewohnt, dass wir normalerweise so eine Viertelstunde, knapp 20 Minuten machen. Heute ist wieder Langstrecke angesagt und ich bin dafür nach Hannover gefahren. Trotz allem, muss man ja in diesen Tagen sagen. Und befinde mich im Haus der IGBCE-Bonusagentur, also der Bonusagentur der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Die Freunde unseres Podcasts, die kennen ja dieses Stichwort schon, Careflex Chemie. Das geistete schon mal durch die ein oder andere Folge. Und ehrlich gesagt, das ist ein faszinierendes Projekt und das geht jetzt 2021 so richtig los. Und das ist doch Grund genug, einmal hierher zu fahren und quasi die Mutter von Careflex zu treffen und zu sprechen. Und bin mal gespannt, was sie gleich dazu sagt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Geschäftsführerin der IGBCE-Bonusagentur sich trotz pickepackevollen Terminkalender und trotz Pandemie die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Andrea Pichotka.
Dankeschön für die nette Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe Folgendes mit dir vor. Wir wollen uns also über alles unterhalten, was mit Careflex zu tun hat. Aber es ist gute Sitte im Versicherungstalk, dass wir immer auch zu Beginn mal so zwei, drei Aspekte raussuchen, um der Person auch ein bisschen näher zu kommen. Und ehrlich gesagt, als ich mich nochmal mit dir beschäftigt habe, fiel mir eins sofort auf in diesen Tagen. Nämlich vor 31 Jahren am 9. November fiel die Mauer. Und du bist im schönen Rudolstadt in Thüringen groß geworden. Da war ich übrigens gerade vor ein paar Wochen noch. In der Nähe war ich wandern. Und ich habe mich als erstes gefragt, war übrigens kurz vor deinem Geburtstag, den wievielten verrate ich natürlich nicht, der Höflichkeit halber. Aber erstens, wo hast du eigentlich den 9. November 1989 erlebt? Und vor allen Dingen, was waren deine Empfindungen, als du die Menschen auf der Mauer hast tanzen sehen?
Ich war zu Hause mit meinem Sohn, all dieweil mein Mann mit unserem Freundeskreis tatsächlich in den Trabi gestiegen ist und nach Eisenach gefahren ist und wollte wenigstens einmal in Herdeshausen über die Grenze fahren und wieder zurück. In der Hoffnung, dass das relativ schnell geht. Das hat aber sich dann tatsächlich hingezogen. Also er kam erst den anderen Tag, spätabends wieder zurück. Mit voller Begeisterung und mein Sohn war damals noch sehr klein, also wir haben vor dem Fernseher gesessen und haben uns das angeschaut und so richtig begreifen konnte ich das an dem Tag nicht. Also erstens mal war es ja für alle überraschend, dass es überhaupt gekommen ist und die Tragweite, was das bedeutet, muss ich mal so sagen, die habe ich das erste Mal richtig wahrgenommen, als ich später, ich bin sehr zeitig zur IGBCE gekommen, also ich war schon zum 1. Dezember 1990 hier in Hannover gelandet, weil ich eine Einladung bekommen habe durch die Kooperation, die wir damals mit der IG Chemie Papier hatten und ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, im Prinzip nach Hannover zu gehen. Und da ich die Akkumulation des Kapitals studiert habe, und auch Betriebswirtschaft konnte ich mir in etwa ausrechnen, was kommt. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an und probiere das. Und in dem Zuge bin ich das erste Mal tatsächlich dann selber über Herleshausen die Grenze gefahren. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr deprimiert gewesen, weil da ist mir zum ersten Mal in meinem Leben richtig bewusst geworden, wie eingesperrt wir in der DDR gewesen sind. Also wir haben immer bemängelt, dass wir ja nicht reisen konnten, aber wir haben selber nicht so wahrgenommen, was es eigentlich heißt, eben nicht frei zu sein.
Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, Elektronikfacharbeiterin zunächst gelernt und zwar beim VEB Röhrenwerk in Rudolstadt. Also VEB müssen wir uns Wessis ja mal erklären. Volkseigener Betrieb heißt das.
Exakt.
Und ich habe gelesen, ihr habt also Röntgenröhren gemacht. Und dann bin ich noch über etwas gestolpert, das musst du mir unbedingt erklären. Und zwar stand da, ihr hattet auch den Kassettengrundbaustein KGB 4 gebaut. Was um alles in der Welt war das denn?
Das war eigentlich ein Kassettenrekorder. Ach so.
Mit KGB 4, das ist ja ein super Name.
Ja, das war, wie gesagt, der war auch heiß begehrt. Also wo wir tatsächlich ja mit den alten Kassettengeräten und den Bandsalat, wenn du dich noch dran erinnern kannst, im Prinzip sehr oft unterwegs gewesen sind.
Ich hatte mal einen Bleistift dabei, du ja, weißt warum.
Ja, ja, aber ich habe mit meinem Mann zusammen gelernt und das war mein erstes Geschenk von meinem Mann, weil der tatsächlich dann aus den Teilen, die eben dieses Gerät hergegeben hat, tatsächlich dann für mich auch ein eigenes gebaut hat und ich da sehr stolz darauf war. Ja, heute ist das ein Siemens-Unternehmen.
Ach, guck.
Wir hatten damals, waren damals knapp 1000 Beschäftigte in dem Unternehmen. Mhm. Und ja, heute sind ungefähr noch 150 Beschäftigte an dem Standort beschäftigt. Und der Schwerpunkt war aber tatsächlich die Herstellung von Diagnostikröhren für die Industrie, also für Medizin und Industrie.
Du hast es ja gerade eben schon angedeutet, deine Vita sagt aus, du bist bereits Mitte der 80er Jahre Jugendsekretärin bei der IG Chemie Glaskeramik geworden. Und jetzt musst du mir als alten Westdeutschen doch noch einmal ganz kurz eben helfen. Also so habe ich es in deinem Lebenslauf gefunden. Korrigiere mich, wenn es nicht ganz richtig ist. Aber trotz allem zunächst eine andere Frage. Denn ich habe also als alter Historiker immer das so verstanden, Gewerkschaften braucht es immer da, wo auf der anderen Seite ein kapitalistischer Ausbeuter, Arbeitgeber steht und der möglichst viel Profit machen will. Und da braucht es diesen Gegenpol, der eben für Arbeitnehmerrechte sorgt. Nun, in der DDR gab es ja nun gar keinen kapitalistischen Gegenpol. Was war eigentlich die Begründung für eine Gewerkschaft im Arbeiter- und Bauernstaat?
Naja, ich sag mal so rum, die Kernaussage von Gewerkschaften, die war, glaube ich, oder ist auch immer noch die gleiche gewesen. Es ging tatsächlich ja auch um Interessenvertretung der Beschäftigten. Der Fehler in unserer Geschichte der DDR war gewesen, dass irgendwann zum Parteitag im Prinzip der FDGB sich der SED untergeordnet hat und damit seine Unabhängigkeit aufgegeben hat. Mhm. Aber trotzdem haben wir ja in den Unternehmen genauso, gab es Betriebsgewerkschaftsleitungen, die, wie gesagt, gleichzusetzen sind ja heute in der Mitbestimmung mit Betriebsräten. Auch die haben sich ja darum gekümmert, wie sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Die haben sich darum gekümmert, dass soziale Einrichtungen im Prinzip da gewesen sind und natürlich auch die Arbeitszeit und die rechtlichen Grundlagen im Prinzip entsprechend eingehalten wurden. Und in dem Sinne haben natürlich die Beschäftigten auch Mitspracherecht gehabt und waren genauso organisiert über, wie gesagt, die Vertrauensleute in den Unternehmen, über Jugendvertretungen. Da bin ich ja im Prinzip ein Stück weit reingerutscht, also auch die Interessen eben der jungen Beschäftigten hier mit einbringen zu können. Und von daher, wie gesagt, will ich mal so sagen, hat sich in der Struktur da nicht groß was geändert, nur eben in der Zielsetzung logischerweise und auch in den Rahmenbedingungen.
Wir wollen jetzt mal einen kleinen Sprung machen, damit wir so langsam in der Jetztzeit ankommen. Aber man, wenn man sich deiner Persönlichkeit nähert, dann muss man trotzdem die Zwischenstationen ja zumindest einige nennen. Mhm. Also du bist dann, wie du selber gesagt, 1990 dann nach Hannover gekommen. Dann du warst Bundesfrauensekretärin, du warst Leiterin der Abteilung Frauen und Gleichstellung. Und auch wenn wir über Careflex reden wollen, komme ich nicht umhin, da einmal kurz einzuhaken. Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis aus diesen Jahren dieser Gleichstellungstätigkeit und der Frauenarbeit?
Naja, ich sag mal, ich bin ja, komme aus einer Generation geschichtlich, das will ich mal im Nachhinein so als einen Vorteil beschreiben, der nicht einen feministischen Hintergrund hat. Sondern wir haben uns ja immer auch als Frauen in der DDR anders verstanden. Also eher gleichberechtigt und wir haben immer gearbeitet. Also es war nicht das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie in diesem Kontext, wie man das heute versteht. Für mich war es wichtig, erstens mal nicht nur hier Erfahrung zu sammeln, sondern auch die Frau nicht nur als Benachteiligte zu sehen, sondern als Gleichberechtigte. Und meine Motivation in dieser Verantwortung war immer, hier einen sehr, sehr engen Draht auch tarifpolitisch im Prinzip zu bekommen. Das war vor meiner Zeit immer etwas schwierig gewesen, weil eben die Frauen einen sehr feministischen Ansatz hatten und in der Männerwelt nicht angekommen sind. Ja. Diese Barriere hatte ich nicht und deswegen konnte ich mich sehr stark themenorientiert im Prinzip auch fokussieren. Und da waren am Anfang, ich war ja zunächst zuständig auch für das Thema Arbeitsmarktpolitik, Weiterbildung. Ich war auch in der Bundesanstalt für Arbeit im Beirat und konnte natürlich da die Interessen mit einsetzen. Und wichtig, um die tarifpolitische Klammer zu schlagen, ich habe sehr frühzeitig Grundsatzvereinbarungen mit dem Arbeitgeberverband abschließen können, eben aus einer vollkommen anderen Perspektive heraus. Und das war ein guter Ansatz.
Egal, wen man spricht, der mit dir zu tun hat, du giltst überall als durchsetzungsstark, als sehr kämpferisch und zielstrebig. Kann ich das jetzt daraus so ein bisschen ableiten, dass du sagst, so diese Kindheit und Jugend und das junge Erwachsenendasein in der DDR, so wie du es beschrieben hast, eben in einer auch nicht feministischen Umwelt, wie du gerade gesagt hast, und dann halt die Arbeit mit diesen Themen im Westen, hat dich da nochmal drin bestärkt? Oder woher kommt das? Oder ist das so von Geburt, dass du sagst, ich war schon als kleines Kind, habe ich schon gewusst, was ich will?
Ja, man wird ja geprägt im Leben von Familie und dem Umfeld, das ist so, ne? Und meine Mutter war alleinerziehend. Ich habe noch 4 Geschwister, also wir waren 5 Kinder. Wir mussten uns viel um uns selber kümmern. Also deswegen Taschengeld habe ich nicht bekommen. Also musste ich sehen, wenn ich mir was leisten wollte, wie kriege ich das? Ja. Meine Interessen musste ich sehr, sehr früh selber auch durchsetzen. Und wir haben gelernt, ehrgeizig zu sein, weil mich schon immer motiviert hat, wie kriege ich was hin, und habe auch nicht gleich die Flinte ins Korn geschmissen, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern darüber nachzudenken, was muss ich tun, damit ich das eben bekomme. So, das war vielleicht meine kindheitliche Prägung, würde ich mal so sagen, die ich dann mit in das Berufsleben genommen habe. Und in der Frage immer sehr zielstrebig. Also ich bin sehr zielstrebig und auch sehr ehrgeizig. Das, was ich mir vornehme, das will ich auch erreichen. Und ist mir Gott sei Dank bisher auch immer ganz gut gelungen.
Also zur bisherigen vorläufigen Krönung deiner Karriere kommen wir ja gleich noch. Nun wollen wir uns mal damit beschäftigen, mit der Organisation, in dessen Haus wir gerade sitzen oder in deren Haus wir gerade sitzen, nämlich der IGBC Bonusagentur. Ich habe das immer so verstanden, Gewerkschaften haben ja im Allgemeinen so ein bisschen auch das Mitgliederproblem. Also ich habe nachgelesen, 2016 war noch nicht mal mehr jeder 5. Arbeitnehmer in Deutschland gewerkschaftlich organisiert. Und da gab es dann so eine Bewegung, dass irgendwann Gewerkschaften verstanden haben, wir sind doch eigentlich auch eine Einkaufsgemeinschaft. Wir können ja mal sagen, wir haben ein paar hunderttausend Mitglieder und können ja mal auf einen Energieversorger, einen Versicherer, einen Reisebüro so zugehen und sagen, wenn wir dich bewerben, was gibt's denn an Prozenten und so. War das so die Motivation 2012 zu sagen, wir machen auch als IGBC mal eine Bonusagentur? Oder was war das Motiv?
Nee, eigentlich ein ganz anderes.
Und dann bin ich ja gespannt. Dann mach her damit.
Wir hatten tatsächlich unter der oder aus der Intention heraus, Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung zu befördern, vor 2012 eine Mitgliederservice GmbH, in der die IGBCE nur Kooperationspartner gewesen ist, aber nicht Eigentümerin. Okay. Partner oder Gesellschafter waren hier im Prinzip Versicherungen wie als auch Banken. Und in dieser Konstellation haben wir natürlich dann darüber zusätzliche Vorsorgeelemente im Prinzip an die Mitgliedschaft gebracht. Und wir hatten 2009 in der IGBCE eine sehr, sehr umfassende Organisationsreform, wo wir alles in Frage gestellt haben, das, was wir bisher gemacht haben. Bringt das was? Wie müssen wir in der Zukunft aufgestellt sein, um im Prinzip tatsächlich auch im Sinne einer guten Interessenvertretung und auch für neue Zielgruppen interessant zu sein. Und ich war damals Vorstandssekretärin für den Bereich Organisation und Marketing und war beauftragt, im Prinzip diese Gesellschaft zu prüfen. Und bin dann gemeinsam mit meinen Fachexperten zu dem Ergebnis gekommen, dass wir diese Gesellschaft, so wie sie existiert, nicht brauchen, weil erstens die Angebote immer schlechter geworden sind, also nicht mehr marktfähig, und die Mitglieder sich überwiegend beschwert haben und wir natürlich auch keinen richtigen Einfluss auf die Gestaltung dieser Gesellschaft hatten, sondern wir konnten nur sagen, das Produkt ist gut, gefällt uns, bewerben wir mit oder wir lassen es. Und von daher, wie gesagt, sind wir im Prinzip dann zu dem Schluss gekommen, bin ich zu dem Schluss gekommen, macht keinen Sinn. Und ich hatte damals in meiner Verantwortung für Organisation, da gehört ja Mitgliedergewinnung dazu, mal eine Idee, ein Konzept noch in der Schublade liegen, Was ich dann wieder rausgeholt habe, im Prinzip tatsächlich eine Idee, eine neue Gesellschaft zu gründen, in der wir selber Eigentümer werden und tatsächlich den Bereich der privaten Vorsorge stärker in den Fokus rücken. Und ja, das habe ich mir dann mit einer Unternehmensberatung und damals, wir sind ja 2012 auch mit eigentlich dem Erfinder dieser Idee gestartet, nämlich einem Makler, wo ich dann gesagt habe, ja, daraus könnte man was machen. Und das war eigentlich die Intention. Und mit dieser Idee, die habe ich im Prinzip dann als Unternehmenskonzept gemeinsam im Prinzip mit ausgereift und habe diese Idee unserem Vorstand vorgestellt. Und der Vorstand war von dieser Idee überzeugt, aber in der Implementierung daran gebunden, ob ich das mache. Und
mitgehangen, mitgefangen.
So in etwa könnte man sagen. Und da ich alle 5 Jahre so meine Sinnkrise bekomme, ob ich das, was ich tue, bis zur Rente mache oder nicht, und ich auch gar nicht darüber nachgedacht habe, was das in der Konsequenz bedeutet, habe ich erst mal gesagt, kann ich mir vorstellen.
Ne? Das hast du jetzt davon.
Ja. Und das habe ich jetzt davon und hatte es tatsächlich dann auch davon gehabt.
Ja, ja, sehr schön. Also vielleicht ist mein Gewerkschaftsbild ja auch etwas altertümlich, das mag sein, aber ich finde das ja trotzdem spannend, dass man so hier diese Brückenschlag auch zur Privatwirtschaft, ausgerechnet zur Finanzwirtschaft da geschlagen hat und gesagt hat, so, wir legen da einen stärkeren Fokus drauf, ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Wir wollen jetzt natürlich dann doch mal dazu kommen, weswegen wir eigentlich hier sind und 2021 wird ja ein großartiges Jahr für dich ganz persönlich, damit Lobhudelei muss ja immer der andere machen. Ich sage das mal, also für alle, die es nicht so genau wissen, zum 1. Juli werden über 500.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Chemiebranche eine arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung bekommen. Und zwar wirklich alle, mit Ausnahme, es gibt nur eine einzige Ausnahme, die schon pflegebedürftig sind oder bereits einen Antrag laufen haben. Sonst alle, egal, auch wenn sie noch eine Behinderung haben oder klein, dick, doof, schlau, reich, arm, wirklich alle bekommen das. Und du hast es also durch deinen Einsatz geschafft, hier auf einen Schlag praktisch ungefähr 20% Verträge auf den Markt zu bringen, wie die ganze Assekuranz in den letzten 15 Jahren. Mein Glückwunsch dazu. Wann bist du zum ersten Mal auf die Idee gekommen zu sagen, die Pflege ist ein Thema, dem muss ich mich annehmen, das muss ich mir auf die Fahne schreiben?
Naja gut, wenn man die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft, in der Bundesrepublik etwas genauer beleuchtet, ist man ja gar nicht so weit weg von diesem Thema, sondern wir haben oder insgesamt auch die IGBCE beschäftigt sich seit über 12 Jahren mit der Frage demografische Entwicklung und Auswirkungen auf die Unternehmen und die Gesellschaft. Und weil wir eben auf der einen Seite alternde Belegschaften haben, auf der anderen Seite fehlen die Fachkräfte und dazwischen ist, wie gesagt, die Frage auch der Attraktivität von Arbeitgeber und da kommt man automatisch ein bisschen zu dem Thema auch hin. Wenn man sich das aus unternehmerischer Sicht, und das war eigentlich mein Ursprung, ich habe dieses Thema in der ersten Instanz aus der Zielgruppe der pflegenden Angehörigen in Unternehmen beleuchtet. Eben im Kontext von Vereinbarkeit, Beruf und Familie, weil diese Zielgruppe...
Da muss ich mal eben reingrätschen, das finde ich einen hochinteressanten Ansatz, weil ich kann mich an Arbeitgebergespräche erinnern, wo mir die Arbeitgeber gesagt haben, also eine betriebliche Krankenversicherung mit Pflege, das ist ja dummes Zeug. Pflegebedürftig werden die doch erst, wenn sie schon lange gar nicht mehr in meinem Betrieb drin sind. Aber du bist ja durch eine andere Tür da reingegangen,
ja, sozusagen. Das ist ja mein Ansinnen oder immer mein Hinweis auch darauf, dass man manchmal den Blick wechseln sollte und die Perspektive. Und es gibt zwei Ansätze, die mich bewegt haben. Erstens mal, ich bin ja seit 2004 im Aufsichtsrat bei Henkel. Und betreue auch schon seit über 30 Jahren und die Unternehmen ja sehr intensiv. Und ich gehe eben mit wachem Auge in das Unternehmen rein und gucke mir auch deren Unternehmensstrategien und die Unternehmensziele an. Und da steht in den Geschäftsberichten zum Beispiel oder eben, wenn man sich die Zielsetzung anschaut, steht ja immer Einsatz, die Mitarbeiter sind mir wichtig, Punkt 1. Und 2, die Frage Vereinbarkeit, oder wir sind ein Familienunternehmen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für uns wichtig. Und die ebenfalls, um innovationsfähig zu bleiben, im Prinzip auch eben gut qualifizierte Beschäftigte zu halten. So, und wenn man sich dann im Prinzip aus der Perspektive dann die Beschäftigtenstruktur anschaut, den Krankenstand auf der einen Seite, bleibt man natürlich auch bei dieser Zielgruppe hängen und merkt, dass eben diese Zielgruppe am Wachsen ist. Und das führt natürlich zu Kosten beim Arbeitgeber, weil das eine Zielgruppe ist, die in besonderer Weise doppelt belastet ist, nämlich einmal selber in der Psyche, weil sie eben zu Hause Familienangehörige betreuen. Das sind in der Regel Frauen. Das machen zwischenzeitlich auch, geht der Trend schon auch dahin, dass es Männer tun, aber es ist noch überwiegend, sind das die Frauen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die natürlich einen besonderen großen Krankenstand, also im Verhältnis auch zu den anderen Beschäftigten. Und das, wie gesagt, führt den Arbeitgeber zu zusätzlichen Kosten. Auf der anderen Seite, wenn ich das noch ergänzen darf, sagen wir natürlich auch, wir haben eine gute betriebliche Altersversorgung, wo die Beschäftigten jedes Jahr einzahlen, um im Prinzip ohne Altersarmut und Existenznot dann auch im Rentenalter leben zu können. Und wenn ich eben in solche Situationen gerate, fehlt mir die Knete in doppelter Weise. Nämlich einmal fehlt mir das Entgelt, um weiter in die Altersversorgung einzuzahlen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann selber pflegebedürftig werde, habe ich eben nicht mehr genügend finanzielle Puffer, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen. So, und die gesellschaftliche Entwicklung, also sowohl der Blick, der direkte Blick im Unternehmen, aber als auch der Blick in der Gesellschaft, nämlich dass eben die Pflegebedürftigkeit auch in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, da kommt man, wenn man ein bisschen sich logisch wird. Und auch steigen wird, ja. Wie gesagt, dann bleibt man ganz automatisch dabei hängen, dass es eben ein Thema ist, was man nicht einfach ignorieren kann.
Jetzt ist aber natürlich eine Nachfrage mal eben ganz kurz, damit ich das richtig verstehe. Wenn ich mir eine Arbeitnehmerin in einem Betrieb vorstelle, deren Mutter jetzt pflegebedürftig ist und die bekommt jetzt, die Mitarbeiterin bekommt jetzt von ihrem Arbeitgeber, der in der Chemiebranche ist, ab Juli eine Pflegeversicherung, dann hat sie ja noch keine Erleichterung in Bezug auf ihre Belastung, dass ihre Mutter auch pflegebedürftig ist. Wie hast du das Problem denn gelöst?
Naja, unser Careflex, ich sag mal Careflex-Modell, nicht nur Careflex-Chemie, sondern das Pilot haben wir ja bei Henkel entwickelt.
Ich durfte noch dabei sein, genau, ich erinnere mich sehr gut.
Und zwar genau aus dieser Perspektive heraus ist, dass wir eben, das ist auch mein Ansatz, im Rahmen von solidarischer Verteilung im Prinzip das auf breite Schultern zu streuen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben sich nicht nur selbst im Blick zu haben, sondern Pflege ist ein Familienthema. Und wenn ich dafür sorge oder dazu beitragen kann, dass ich eben nicht nur mich absichere finanziell vor diesem Risiko, sondern dass insgesamt dieses Thema auch beleuchte in der Familie und die Möglichkeit gebe, es dort eben gleichermaßen zu tun, dann habe ich stellt sich diese Frage nicht, sondern habe ich im Prinzip genügend finanziellen Spielraum oder zumindest einen besseren, um im Prinzip diese Frage zu lösen. So, und für den Fall, dass eben meine Familie abgesichert ist, kann ich eben dann auch weiter auf Arbeit gehen und komme dann nicht in diese Bedrängnis, wie gesagt, dass mir dieses Entgelt fehlt, um meine eigene Altersversorgung im Prinzip dann hier zu befüllen.
Und da kommt dann natürlich auch, also wer Careflex nutzen kann, kann dann ja auch A selber aufstocken, wenn er sagt, die Leistungen reichen mir nicht. Mhm. Und der kann eben auch seine Familienmitglieder zu, das darf ich sagen, als jahrelanger Kenner der Branche zu wirklich ganz außergewöhnlichen Rahmenbedingungen mitversichern und hat damit natürlich Ruhe. Du bist ja, wie gesagt, Chemiebranche, über eine halbe Million Leute. Ich erinnere mich an unser Henkel-Projekt, da waren es 9.000 Mitarbeiter und wir haben damals ein Team von Beraterinnen und Beratern gehabt, von rund 30, wenn ich das so richtig weiß, und hatten alle Hände voll zu tun, bundesweit das die Beratung abzuarbeiten. Fast jeder Zweite hat ja eine Beratung in Anspruch genommen und eben diese Höherversicherung haben. Jetzt hast du ein Team, das ist mehrere hundert Leute stark, nicht?
Wie? Ja, tausend.
Tausend sogar, tausend. Die bundesweit machen. Und wer stellt das Konsortium? Also wer ist jetzt, du bist ja keine Versicherung, sondern du bist ja eine Bonusagentur. Ja. Wen hast du gewinnen können, um ein solch großes Projekt, halbe Million Leute, also wenn die Quote von Henkel stimmt, dann kommen ja nochmal eine Viertelmillion vielleicht dazu ungefähr. Mhm. Dann reden wir am Ende über rund 800.000 neue Verträge. Mhm. Wer ist da im Verbund? Wen hast du als Partner gewinnen können?
Ja gut, das ist ja jetzt zunächst erstmal keine Entscheidung nur von mir selbst, sondern die Tarifparteien. Also es ging jetzt zunächst darum, im Prinzip Careflex tatsächlich aus den Erfahrungswerten von Henkel in eine Branchenlösung zu überführen und dafür einen Tarifvertrag im Prinzip zu schließen. Mhm. Und dieser Tarifvertrag, das ist ja auch der erste Flächentarifvertrag in der Bundesrepublik, der tatsächlich eigenständig, also ein eigenständiger Tarifvertrag zum Thema Pflege, der eben zwischen dem Bundesarbeitgeberverband Chemie und der IGBCE geschlossen wurde. Und in deren Auftrag bin ich natürlich dann logischerweise auch mit den Erfahrungswerten, die wir in unseren anderen Konsortiallösungen haben, wie zum Beispiel eben in der Altersversorgung, dann, ja, sage ich jetzt mal, auf die Reise gegangen, um viele Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen und auch auszuloben, wer passt eigentlich ganz gut zu uns. Und wir sind ganz bewusst bei der R&V-Krankenversicherung im Prinzip geblieben, weil wir mit denen eben im Rahmen unseres Chemieversorgungswerkes schon sehr, sehr lange unterwegs sind, gut unterwegs sind. Und wegen der genossenschaftlichen Organisation, das ist richtig. Das Gleiche betrifft im Prinzip ja dann auch bei der Barmenia Krankenversicherung, die ja mit der gleichen Intention im Prinzip aufgestellt ist. Und das sind Traditionsunternehmen, die ja auch finanziell sehr stark sind.
Absolut.
Weil das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir für solche Vorsorge natürlich finanzstarke Partner haben, die eben in 30 Jahren, sage ich jetzt mal, oder bis zum Lebensende diese Vorsorge auch gewährleisten können. Und ja, wir haben auch die Deutsche Familienversicherung im Prinzip hier mitgenommen, mit denen ich ja im Prinzip dieses Modell Careflex entwickelt habe als Produktgeber und die natürlich sehr klein sind auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch träge, große Versicherungen durchaus treiben können, eben mit Innovationen im Bereich der Digitalisierung.
Und ich durfte ja den Chef kennenlernen und weiß, da ist jemand, der ist ähnlich gestrickt wie du. Wenn der sich was im Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Ich habe die ganze Zeit auch immer noch mal, es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich stelle die Frage trotzdem. Denn es gibt so diese berühmte, wenn man Sportschau-Gucker ist, ja, und ein Spieler kommt vom Feld und hat das entscheidende Tor geschossen, dann kriegt er jeden Samstag dieselbe Frage gestellt, wie haben sie sich gefühlt? Und ich habe mir jetzt ernst überlegt, was ich stelle, ich mache es aber trotzdem. An dem Tag, an dem der Tarifvertrag unterschrieben wurde und wo du sagst, so jetzt ist es in trockenen Tüchern und was hast du, bist du zu Hause, hast du mal eine Flasche Sekt aufgemacht oder und gesagt, geil, das ist einfach super, dass ich diesen Schritt jetzt erleben darf und ich habe das irgendwie angestoßen, konnte so viele Leute, habe unzählige Gespräche geführt, konnte so viele Leute überzeugen, wahrscheinlich ja auch gegen, ich stelle mir das vor, auch gegen jede Menge Widerstände. Und dann ist der Tag da, wo man merkt, so und jetzt ist die Tinte trocken und die Nachricht kommt aus dem Verhandlungssaal, es ist unterschrieben. Was war das für dich für ein Tag?
Na, ich muss mal so sagen, es ging mir fast so wie bei dem Mauerfall. Ich habe mich zunächst natürlich gefreut. Der Tarifabschluss ist ja in Wiesbaden zustande gekommen und bin dann auch logischerweise abends nach Hause gefahren und diese Reise war ja etwas länger bis wieder hier zurück nach Hannover. Mir ist das erst richtig bewusst geworden, nachdem meine Freunde mir das mitgeteilt haben, welches Ereignis mir nun gelungen ist. Also in welcher Dimension auch, dass ich, wie gesagt, die Erste bin, die es ermöglicht hat, wie gesagt, wirklich so eine Branchenlösung im Prinzip zu implementieren. Und auch mit dem Effekt, im Prinzip tatsächlich, so wie du das ja auch gerade sagst, über eine halbe Million Menschen im Prinzip mit dieser Vorsorge auch eine gute Basis zu geben, um solche Risiken im Prinzip abzusichern. Und natürlich, ja, mit dieser Erkenntnis bin ich dann zu Hause angekommen und habe mit meinem Mann eine Flasche Sekt geköpft.
So, also Rotkäppchen nehme ich an, ne?
Nein, es war eine Flasche, ich habe mir eine Flasche Champagner gegönnt, also von so, daher, es war was Gutes. Und aber so richtig realisieren tut man das erst später. Und dann wird einem auch erst bewusst, der Abschluss ist im Prinzip nur die eine Seite der Medaille. Die Implementierung ist die viel, viel größere Herausforderung.
Ja, da geht die Reise erst richtig los, das glaube ich wohl. Wie viele Unternehmen sind davon betroffen? Also im positiven Sinne des Wortes oder profitieren davon?
Ja, wir haben 1900 Unternehmen in der chemischen Industrie, die davon...
Und die
davon
müssen jetzt alle einzeln besucht werden, dem muss man allen erklären, wie das funktioniert und so weiter.
Genau.
Das läuft schon, nehme ich an. Ne? Schon
ja, es sind, wir haben ja sofort angefangen, also realisieren. Also ich sag mal, das, was du sagst, der 1.7.21, das ist der Versicherungsbeginn. Bis dahin muss alles in trockenen Tüchern sein, ja, weil dann beginnt der Haftungsanspruch und der Rechtsanspruch für die Beschäftigten. Und wie gesagt, es muss alles implementiert sein. So, und wir haben natürlich sofort nach dem Abschluss des Tarifvertrages erstens mal das Thema Konsortialbildung und die vertragliche Umsetzung auf den Weg bringen müssen. Wir haben sofort, insofern hatte ich oder profitieren die Konsorten jetzt auch von unserer Innovation, die ich ja mit Henkel bereits im Prinzip auf den Weg gebracht habe, prozessual im Prinzip da weiter dran angesetzt, um das dann auch für die Branche zu skalieren, weil das ist ein Auftrag, ein Wunsch und auch eine Definition von mir, dass wir eben das Rad nicht wieder neu erfinden, sondern eben auf der Basis der Erfahrungswerte, wie gesagt, das Modell tatsächlich dann auch auf die Branche übertragen. Und deswegen, wie gesagt, gibt es eben unsere, ich sage mal, unsere Tonne, also sprich unsere flexible, modulare Lösung, die auch, weil da sehe ich einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Perspektive, auch in Zukunft Vorsorgemodelle im Unternehmen zu etablieren und auch unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit im Prinzip diese Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen.
Bleibt denn eigentlich für die IGBCE jetzt genügend Ruhm über? Also ich weiß nicht, wie hoch die Durchdringung der Gewerkschaftsmitgliedschaften in eurer Branche ist. Das habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt auch nicht stundenlang gesucht, sondern die andere Zahl habe ich eben schon genannt. Bundesweit sind es eben gerade mal 16, 18, 19%, keine 20.
Ja, wir sind schon besser.
Ist schon besser geworden wieder.
Ne? Nee, wir sind insgesamt besser. Also, so. Weil, wie gesagt, du beschreibst es ja jetzt insgesamt wahrscheinlich aus der DGB-Perspektive.
Genau, was Statistisches Bundesamt
genau, da. Wir betreuen ja 28 Branchen und die chemische Industrie ist unsere größte. Aber wir sind hier schon knapp mit 50% der Beschäftigten organisiert.
Weil ich hätte nämlich sonst mich eben gefragt, dieses Careflex-Modell gilt natürlich für alle, egal ob sie IGBC-Mitglieder sind. Es gibt immer noch einen kleinen Bonus für die Mitglieder obendrauf. Das wollen wir jetzt nicht im Detail vertiefen, aber so, das klingt ja sehr großzügig zu sagen, das machen wir für alle, weil das unser Gedanke ist. Aber du hast es erklärt, die Durchdringung ist groß. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt raus, mit ein bisschen Augenzwinkern, muss ich zugeben, aber manchmal gibt's ja sowas wie Applaus von der falschen Seite, nicht? Und ich habe die Tage gelesen, dann in der Vorbereitung hier, dass es eine Vereinigung gibt, die diesen Tarifabschluss in den höchsten Tönen gelobt hat und als Modell sogar sieht, da muss ich nochmal die Brille aufsetzen, als Modell für eine bundesweite Lösung für ganz Deutschland. Das war ausgerechnet der Wirtschaftsflügel der CDU. Und da habe ich mir so gedacht, naja, es gab doch mal Zeiten in der Gewerkschaft, da hätte man zusammengezuckt und gedacht, wenn die uns loben, da können wir nur was falsch gemacht haben. Nee. Aber die scheinen vorbei, oder?
Die IGBCE hat sich in der Frage schon immer etwas anders dargestellt, weil wir sagen ja, wir sind zwar Parteien unabhängig, aber nicht neutral. Und insofern haben wir in unserer Organisation genauso CDU-Mitglieder wie SPD-Mitglieder auf der einen Seite. Und wir schauen natürlich im Rahmen der Interessenvertretung, was passt. Also insofern da auch richtige Kompromisse zu finden und im Interesse des Ganzen, also auch im Rahmen von gesellschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlichem Fortschritt, sozialer Verantwortung mit Nachhaltigkeit, im Prinzip dann durchaus im Prinzip da auch Ideen gemeinsam nach vorn zu bringen. Und wir sind im guten Austausch mit der Politik, sowohl ob es mit der Kanzlerin ist oder eben mit dem Flügel der CDU, genauso wie gesagt wie mit der SPD oder mit den Grünen, immer wenn es passt und wir der Meinung sind, dass davon die Beschäftigten profitieren und ihre Familien und die Gesellschaft ja insbesondere, weil wie gesagt die Pflege ist ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und es gibt nach wie vor keine richtige Antwort, wie die Zukunft der Pflege zu finanzieren ist.
Außer, Entschuldigung, da muss ich mal eben einhaken, das wäre nämlich noch mal eine zweite politische Frage gewesen. Wieso denn die Bundestagsfraktion der Linken hat seit Jahren ja den Vorschlag gemacht, dass sie sagt, eigentlich ist eben Pflege genau ein gesamtgesellschaftliches Problem und sie fordert ja seit geraumer Zeit eben die aus der Pflege sozusagen eine Volk aus der sozialen Pflegeversicherung eine Vollkaskoversicherung zu machen ohne Eigenanteil für die Versicherten. Da hätte man natürlich als starke Gesellschaft auch sagen können, das unterstützen wir, möglicherweise sorgen wir dafür, dass noch Arbeitgeber in einen Fonds oder so einzahlen. Ihr habt euch aber für die privatwirtschaftliche Lösung entschieden.
Ja, Sozialismus oder sozialistische Erfahrung haben wir, also ich zumindest, habe ich ja hinter mir. Also von daher ist es ja immer die Frage, wie realistisch ist eine Idee, ne? Und findet man am Ende die Interessen gleichermaßen wieder. Unsere Philosophie ist nicht, dass der Arbeitgeber im Prinzip alles ausbaden muss, was man eben gesellschaftlich nicht hinbekommt. Und selbst wenn man sagt, es gibt eine Vollkasko, wer zahlt sie denn am Ende? Dann ist es auch der Steuerzahler. Ne? Und ob dann die Lasten entsprechend richtig verteilt sind, wissen wir auch nicht. Es gibt ja viele Modelle und Lösungsansätze, die hier diskutiert werden. Und ich glaube, so eine richtige oder nur eine Antwort auf diese Probleme gibt es gar nicht, sondern man muss versuchen, verschiedene Modelle hier sinnvoll zusammenzuführen. Unsere tarifliche Pflege oder die betriebliche Pflege ist eben, ich will ja auch sagen, eine Antwort, eine mögliche Antwort, die wir beisteuern, um, wie gesagt, das Risiko der Pflege etwas zu verringern, vor allen Dingen sich mit diesem Thema, also aus Sicht des Betroffenen stärker auch auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, viele auch, das ist ja bei uns auch nicht anders, viele Beschäftigte oder Familien meinen ja, die Pflege berührt mich noch lange nicht, sondern erst wenn ich hochbetagt bin, muss ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja, ist natürlich ein
Irrtum. Genau, ne? Also in der Frage auch Zukunftsplanung zu machen, ja, oder vorausschauend zu denken, weil unser Fokus liegt auf Existenzsicherung und da spielt das schon durchaus noch eine große Rolle.
Apropos vorausschauend, ich habe da, was die Zukunft angeht, nochmal zwei Fragen eben. Erste Frage wäre, gibt es eigentlich so von den Mitbewerbern im Deutschen Gewerkschaftsbund, den anderen großen Gewerkschaften, schon interessierte Blicke auf dieses Modell und kann man davon ausgehen in Zukunft, dass vielleicht auch andere Branchen das Modell übernehmen werden? Wie ist da dein Stand?
Ja, bei mir klopfen jeden Tag genügend Interessenten an, sowohl aus dem Kreise von Gewerkschaften wie als auch aus anderen Unternehmen, für die wir in der Betreuung erstmal gar nicht zuständig sind. Und ja, unser Fokus, auch das werden wir ja tun, nicht nur die chemische Industrie im Prinzip mit dieser Vorsorge im Prinzip tariflich absichern, sondern unsere anderen Branchen stehen in der Warteschlange. Aber hier ist unser Ansatz, dass wir natürlich erstmal eins zu Ende bringen müssen, Erfahrung sammeln. Deswegen verstehe ich die chemische Industrie genauso als Pilot für Branchenlösung, wie eben Henkel als Vorreiter für betriebliche Lösungen und das dann auf breite Füße zu tragen.
Die zweite Zukunftsfrage wäre, jetzt denken wir noch ein ganz bisschen mal weiter und gehen davon aus, dass jetzt dieses Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird mit allen kleinen Ecken und Kanten, die es ganz sicher auf dem Weg geben wird, aber unterm Strich wird es erfolgreich sein, davon bin ich fest überzeugt. Kannst du dir auch vorstellen, solche Branchenlösungen auch für andere Vorsorgefragen noch auf die Beine zu stellen? Also gibt's ja auch Arbeitskraftsicherung zum Beispiel, Berufsunfähigkeit, solche, also ja. BAV haben wir ja schon, jetzt haben wir die Pflege, dann wäre ja noch eigentlich die Arbeitskraftsicherung, Berufsunfähigkeit auch nochmal ein Modell, wo ja es auch ein wahnsinniges Bemühen der Branche gibt, aber wir ja von einer flächendeckenden Durchdringung auch nicht wirklich reden können.
also Modelle gibt es ja schon, also oder andersrum, es gibt ja schon die betriebliche Absicherung für im Fall der Berufsunfähigkeit. Haben wir ja auch im Chemieversorgungswerk zum Beispiel ja die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, die wir natürlich genauso im Rahmen der tariflichen Umsetzung im Prinzip mit etabliert haben. Da haben wir auch, sind wir gut vorwärts gekommen, aber wir, so wie du beschreibst, haben wir natürlich noch nicht auch hier die breite Masse im Prinzip erreicht, weil das Produkt als Zusatzvorsorge, die ja an einem Hauptvertrag hängt, auch, muss man ehrlich sagen, auch nicht für jeden erstens attraktiv ist und zweitens natürlich auch das Thema in der Tat in der Durchdringung noch nicht überall angekommen ist. Ich bin sehr innovativ unterwegs. Ich habe in der Tat zwischenzeitlich mit einem Partner genauso eine modulare Arbeitskraftabsicherung im Prinzip entwickelt, dass wir gerade parallel im Prinzip dabei sind zu etablieren und dann natürlich genau auf dieser Basis den Unternehmen zur Verfügung stellen werden oder eben tarifvertraglich umsetzen können, in Ergänzung dessen, was wir schon haben. Ich will mal so sagen, das Produkt ist ja nur eine Seite der Betrachtung für die Umsetzung betrieblicher Lösungen. Eine ganz große Rolle spielen im Prinzip auch Prozesse, die in der Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und der Versicherung im Prinzip zu realisieren sind. Dazwischen steht der Vertrieb im Prinzip, diese Produkte dann auch entsprechend zu beraten und zu betreuen. Und wir haben im Prinzip parallel zu dem Produkt Careflex Chemie im Prinzip auch eine weitere Innovation, die wir hier im Hause halten. Das ist nämlich unser Careflex Chemie Portal, also eine cloudbasierte, voll digitalisierte Versicherungslösung in der Schnittstelle direkt zu HR, also zur Payroll, im Rahmen der Daten.
HR ist die Personalabteilung, ne? Human genau, Resources. Hm.
Genau, ne? Also in der Schnittstelle dann zu dem Versicherer und dieses integriert sowohl im Prinzip, ich sag mal, einen Bereich für den Arbeitgeber, also dass er sehr mit wenig Verwaltungsaufwand im Prinzip seine Daten übermitteln kann und monatlich abgleichen kann. Wir haben ein integriertes Mitarbeiterportal, wo die Beschäftigten sich dann darüber zum Beispiel ihre Versicherungsbestätigung abrufen können oder eben bei dem Berater über einen elektronischen Kalender einen Termin vereinbaren. Und wir haben natürlich eine voll digitalisierte Abschlussstrecke für den Berater, die standardisiert stattfindet. Das kennst du ein bisschen von Henke, auch ja. Da haben wir gut gelernt, die wir im Prinzip jetzt hiermit implementieren. Und da machen gerade auch die Konsorten eine sehr, sehr große Erfahrung, weil die das gar nicht gewohnt sind, dass wir hier im Prinzip solche Prozesse für die betriebliche Ansprache im Prinzip auch vorgeben. Aber eben was dazu führt, dass man, wenn ich es jetzt mal vertrieblich betrachte, tatsächlich dann auch solche Effekte erzielt, wie wir sie eben bei Henkel im Ergebnis auch realisiert haben, weil wir haben zwischenzeitlich über 6 von den 9.000 Beschäftigten, die im Gruppenvertrag sind, im Prinzip auch über 6.000 zusätzliche Verträge über die Zusatzmodule im Prinzip realisieren können. Und wir merken auch jetzt schon in der Branche, das, was wir bei Henkel gesehen haben, dass sich eben 50% der Beschäftigten durchaus beraten lassen, weil das eben auch ein Thema ist, was sehr beratungsintensiv ist, wird das im Prinzip dann da die Klammer ganz gut schlagen.
Da können wir nochmal den Kreis ganz kurz schließen, denn uns hören natürlich auch ganz viele Vermittlerinnen und Vermittler zu. Und du hast ja gesagt, es gibt ein Team von 1.000 Leuten. Von unserer Seite von Netzfonds ist ja der Partner Meine Finanzkanzlei GmbH. Ich hatte Frank Sehner vor ein paar Wochen erst hier im Gespräch, der dort das Team mit seinem Team und koordinierend unterstützend tätig ist. Wenn das jetzt jemand hört, der noch nicht dabei ist, hast du genug Leute oder lohnt es sich noch zu melden? Und wenn ja, bei wem? Oder sagst du im Moment, also für dieses Projekt sind wir jetzt erstmal...
Nö, nur weil wir, ich sag mal, ich bin ja immer offen. Wir haben uns ja im Prinzip auch dafür entschieden, erstens mal nicht jeden anzubinden, sondern wir verbinden die Zusammenarbeit natürlich mit sehr hohen Qualitätsansprüchen, die wir im Prinzip hier auch mit vorgeben. Also wer bei uns im im Bereich Careflex Chemie berät, der muss vorher zertifiziert sein zum Pflegeberater und sich natürlich, wie gesagt, dann auch der Instrumente bedienen, die wir eben für die Beratung standardisiert vorgeben. Wir haben unter dem Label der IGBCE-Bonus Agentur, ist ja mein eigener Vermittler, die IGBCE Bonus Assekuranz, hast du es ja am Anfang beschrieben, da hängt im Prinzip auch die meine Finanzkanzlei und auch die NVS dran, als meine Untervermittler, will ich mal so sagen.
Netfonds Versicherungsservice für
genau.
alle, die es nicht
Und auf der anderen
kennen.
Seite, weil wir natürlich auch in den Unternehmen Maklerstruktur vorfinden und die ebenfalls mit anbinden, bediene ich mich natürlich hier dann auch der Kooperation mit Netfonds direkt oder eben der Bonusassekuranz, über die wir im Prinzip dann auch weitere Makler anbinden. Und wie gesagt, Potenzial gibt es genügend. Bewerben kann man sich immer, entweder über Netfonds oder die NVS oder die meine Finanzkanzlei. Wir haben ein gutes Auswahlverfahren gemeinsam entwickelt, weil ich natürlich auch mit den Erfahrungswerten vorangegangener Zeiten im Prinzip schon auch, wie gesagt, etwas wählerisch geworden bin. Also die Vorstellung zu haben, man ist mit einer Gewerkschaft unterwegs und macht schnell das Geschäft, kommt schnell rein in den Betrieb. Diese Illusion kann ich sehr schnell wieder nehmen, weil das nicht unser Ansatz ist. Und ich sage auch immer, wer bei mir einmal das Wort Verkaufen in den Mund nimmt, das ist nicht mein richtiger Partner, weil zum Kerngeschäft von Gewerkschaften gehört Beratung. Und wir beraten die Beschäftigten. Und wenn wir gute Produkte haben, die wir haben, dann muss ich auch den Kunden, sage ich jetzt mal, nicht überreden oder überzeugen, sondern wir beraten, dass er die richtige Entscheidung trifft für sich, um am Ende tatsächlich auch gut abgesichert zu sein.
Und ich darf aus meinen bescheidenen Erfahrungen bei Henkel sagen, man kann sich in diesem Prinzip, in diesem Gerüst sozusagen ausgesprochen wohlfühlen, und das war auch eine außergewöhnliche Erfahrung übrigens, den ganzen Tag nur Kunden zu haben, wo man die Grundsatzfrage gar nicht mehr stellen muss. Es kam ja nur die beraten werden wollten. Das war wirklich toll. Andrea, Mensch, also dieses Gespräch hat von meiner Seite aus alles erfüllt, was ich mir erwünscht habe. Das ist, hat furchtbar viel Spaß gemacht. Die Zeit rennt dahin. Ich könnte mich jetzt noch 2 Stunden mit dir weiter unterhalten, aber wir haben immer so eine Dreiviertelstunde und dann soll es auch gut sein, auch bei der Langstrecke. Was soll ich sagen? Ich habe mich ganz herzlich zu bedanken. Erstens, dass das trotz aller Pandemie und der strengen Vorschriften hier im Haus stattfinden konnte, dass wir gegenüber sitzen könnten, mit 3 Meter Abstand natürlich. Aber herzlichen Dank, dass du heute zur Verfügung gestanden hast.
Ja, ich danke dir, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, mich mit dir auszutauschen und auch ein Stück weit in unseren Gefilden etwas tiefer reinzublicken, und wünsche dir vor allen Dingen und auch dem Podcast in der weiteren Entwicklung viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank dafür und liebe Hörer und Hörer zu Hause, das war es dann auch für dieses Jahr. Das waren jetzt 16 Folgen, haben wir produziert, und ich habe ganz herzlich zu danken für Ihren Zuspruch, für das immer wieder Einschalten, das Streamen, das Downloaden. Das macht natürlich furchtbar viel Spaß und macht ganz viel Mut. Wir hören uns wieder nach einer kleinen Weihnachtspause am 11. Januar 2021. Auch dann haben wir wieder interessante Gesprächspartner und Themen. Und wir haben uns eine Menge einfallen lassen für das kommende Jahr. Freuen sich schon drauf. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns einfach da, wo Sie uns heute auch gefunden haben. Da gibt es immer einen kleinen Button Abo. Und wenn Sie dann auf Ihrem Handy die Push-Nachrichten freigeben, dann kriegen Sie immer eine SMS oder eine Nachricht auf Ihrem Handy, dass eine neue Folge da ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein friedliches und geruhsames Weihnachtsfest. Machen Sie das Beste draus. Es ist ja ein Fest unter ganz besonderen Vorzeichen dieses Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie natürlich gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ihr Oliver Bruns.